Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anja Reinhardt am Mikrofon einen schönen guten Abend. Rund 250 Millionen Euro hat Kulturstaatsministerin Monika Grütters für einen Neustart in der Kultur versprochen. Buchverlage, Buchmessen, die Tanz- und Musikszene oder Künstler sollen davon profitieren. Auch die Filmbranche bekommt ihren Teil vom sogenannten Neustart Kultur.
Der Bund ist also bereit, 50 Millionen Euro zu geben. Insofern ist das wichtig, dass wir hier diese Kulturorte am Leben erhalten, wo diese Themen eben auch verhandelt werden. Und dass es nicht nur nice to have oder unterhaltsam ist, sondern dass es tatsächlich um mehr geht, um das, was so eine Gesellschaft auch zusammenhält.
Das sagte Monika Grütters im Juli, als sie das Hilfsprogramm für vor allem Kinos vorstellte. Und dieses Paket von 50 Millionen Euro nannte Martin Moskowitsch, Filmproduzent und Chef der Firma Konstantin Film, gestern in der Bild am Sonntag lächerlich. Den Kinos gehe es schlecht, ebenso den Künstlern. Und auch Nico Hofmann, Chef der Filmproduktionsfirma UFA, bilanziert, Zitat, alle anderen europäischen Länder haben für ihre Medienindustrie bessere Lösungen hinbekommen als Deutschland. Sind die Fördermittel der BKM, der Beauftragten für der Bundesregierung für Kultur und Medien, also nur schöne Makulatur? Das habe ich vor der Sendung den Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Olaf Zimmermann, gefragt. Sind also die Vorwürfe von Nico Hofmann und Martin Moskowitsch gerechtfertigt?
Also ich glaube, man muss einfach im Moment sehen, dass bei uns allen die Nerven wirklich runter sind. Das ist eine Katastrophe, was dem Kulturbereich, und zwar in seiner gesamten Breite passiert, also nicht nur dem Filmbereich, sondern in allen künstlerischen Bereichen im Moment passiert. Deswegen verstehe ich, wenn jemand besonders deutlich wird, weil es ja um sehr viel geht, nämlich letztendlich ums Überleben von ganzen Bereichen im Kulturbereich. Aber man muss natürlich schon auch sehen, dass es so einfach, wie es auch in diesem Interview geschildert wird, ja nicht ist, sondern es geht ja letztendlich nicht nur um 50 Millionen Euro für diesen Ausfallfonds, sondern es wird ja aus Neustart Kultur deutlich mehr Geld für den Film- und den Kinobereich zur Verfügung gestellt, nämlich 131 Millionen Euro. Und wenn man jetzt nochmal die Länderförderungen dazu rechnet, dann kommt man auf 250 Millionen Euro. Das ist mehr, als für andere Kulturbereiche zur Verfügung gestellt wird, aber sicherlich immer noch für den wichtigen Film- und Kinobereich letztendlich zu wenig. Aber das ist ja das Drama, in dem wir uns im Moment alle bewegen. Wir haben eine wirkliche Krise und wir müssen schauen, wie wir gemeinsam da rauskommen.
Der Film ist ein Wirtschaftsfaktor, genauso wie die Lufthansa. Die Lufthansa bekommt 9 Milliarden Euro. In anderen Ländern, wie zum Beispiel in Frankreich, da bekommt die Kultur, speziell der Film, deutlich mehr Geld. Wieso ist das bei uns nicht möglich?
Ich glaube, es ist bei uns eigentlich auch möglich, aber wir haben einen Hemmschuh, den nennen wir Föderalismus, ja, und der macht es uns eben letztendlich so schwierig, schnelle, klare Entscheidungen auch im Kulturbereich zu treffen, weil man ja immer schauen muss, was darf Bund, was dürfen die Länder. Und natürlich ist das hier eine wirtschaftliche Frage. Das heißt, die Frage müsste eigentlich nicht zuallererst an die Kulturstaatsministerin gestellt werden, sondern eigentlich an den Wirtschaftsminister. Und in vielen anderen Ländern ist das auch eine wirtschaftspolitische Frage, die beantwortet wird. Und auch bei der Lufthansa ist das eine wirtschaftspolitische Frage. Und ich würde mich sehr freuen, wenn das Bundeswirtschaftsministerium und auch der Bundeswirtschaftsminister endlich deutlicher erkennen würden, wie groß ja die wirtschaftliche Potenz des Kulturmarktes ist, weil dann könnte man in diesem Bereich auch wirklich weiterkommen.
Das heißt, Monika Grütters, der Kulturstaatsministerin, ist kein Vorwurf zu machen?
Also der Bundesregierung, es ist die Aufgabe der Bundesregierung und es ist auch die Aufgabe von Monika.
Ja, aber die Mittel kommen ja vom
BKM.
Ja,
diese Mittel für dieses Neustart-Kulturprogramm kommt vom BKM. Und wir haben ja als Deutscher Kulturrat auch sehr stark darum gekämpft, dass sie letztendlich diese spezifischen Mittel für Kulturförderung im BKM angesiedelt wird. Aber Wirtschaftsförderung im klassischen Sinne, also so wie Sie eben gesagt haben, wie die Lufthansa gefördert werden wird mit 9 Milliarden Euro, das ist eine Aufgabe des Wirtschaftsministeriums. Wirtschaftsministeriums. Und ich würde es gut finden, wenn das Wirtschaftsministerium sich in diesem Bereich stärker bewegen würde. Es gibt kein einziges spezifisches Kulturwirtschaftsprogramm jetzt in der Krise im Wirtschaftsministerium. Das wäre notwendig und ich hoffe sehr, dass auch Monika Grütters den notwendigen Druck dafür macht. Aber ich finde, wir müssen die Sachen schon ein wenig auseinanderhalten, weil wir werden aus Kulturfördermitteln nicht die Kulturwirtschaft in der Gänze quasi fördern können.
Die Kinos, die leiden ja auch unter den strengen Vorschriften, genauso wie alle Bühnensparten. Es gab jetzt am Wochenende ein Testkonzert in der Hamburger Elbphilharmonie mit der Jazzpianistin Julia Hülsmann. Da wurde nur etwa jeder vierte Platz besetzt. Das müssen wir vielleicht noch mal klären, wenn im Flugzeug und in der Bahn wieder alle Reihen gefüllt sind. Mit welcher Logik wird dann hier der Kultur begegnet?
Es ist nicht logisch, aber es ist ja auch die Frage, die man sich stellt, wenn in der U-Bahn jemand seine Maske nicht aufsetzt, sollen dann alle anderen ihre Maske auch absetzen, weil der eine seine Maske nicht aufgesetzt hat. Ich finde, was wir brauchen, ist eine Klarheit und eine Sicherheit, auch im Kulturbereich. Unter welchen vernünftigen, nachvollziehbaren, auch technisch umsetzbaren Bedingungen können wir in Corona-Zeiten spielen, Theater machen, ins Kino gehen und so weiter. Die Menschen müssen sich sicher sein können, dass es auch wirklich sicher ist. Und ich glaube, auf diesem Weg sind wir. Deswegen unterstütze ich sehr, wenn jetzt diese Experimente gemacht werden. Ich finde es sehr gut, dass jetzt immer mehr Hochschulen sich also auch einbringen und sagen, wir wollen das testen. Aber ich finde, dass wir nicht genauso unverantwortlich sein müssen, wie, weiß ich nicht, die Fluggesellschaften sind.
Ich würde gerne noch mit Ihnen, Olaf Zimmermann, einen kurzen Blick in die Zukunft werfen. Ja. Denn diese Woche läuft eine große Hollywood-Produktion endlich im Kino an, Tenet von Christopher Nolan. Und offenbar scheint vom Erfolg dieses Filmes, von den Besucherzahlen, vom wirtschaftlichen Erfolg doch sehr viel abzuhängen. Wie würden Sie das sehen, wenn dieser Film jetzt eben nicht so viele Besucher hat, weil die Auflagen ja auch sehr streng sind? Ist das auch eine Richtungsweisung dann für großes, teures Kino?
Naja, wir haben ja jetzt schon die Situation, dass ja viele Filme im Moment nicht ins Kino kommen, die ja eigentlich ins Kino kommen könnten, weil sie fertig sind. Das heißt, die Produzenten halten diese Filme zurück, weil sie sagen, es lohnt sich nicht, diese Filme jetzt im Kino auszuwerten. Und wir stehen im Moment vor der Gefahr, dass man die anderen Auswertungsketten, zum Beispiel über die Streamingdienste, vorzieht. Und was das letztendlich dann für das Kino bedeuten kann, kann wirklich sehr, sehr problematisch sein. Deswegen ja, wir müssen unbedingt auch zeigen, dass also Kinoauswertung funktioniert. Das heißt, es muss auch Geld verdient werden können und die Zuschauerinnen und Zuschauer müssen auch bereit sein, ins Kino hineinzugehen. Dafür müssen aber alle an einem Strang ziehen. Also wenn die Produzenten alle wichtigen Filme im Moment zurückhalten, dann werden ja noch nicht einmal die Plätze im Kino besetzt, die man jetzt mit Gesundheitsregeln zu Corona besetzen darf. Das ist die Situation, wie wir sie ja im Moment haben. Und deswegen hoffe ich sehr, dass jetzt langsam die guten Filme, die Blockbuster wieder in die Kinos kommen und dass zumindest die Kinos wieder so voll werden, wie sie unter den jetzt Hygienebedingungen voll sein können. Das wäre ja schon ein erster Erfolg. Und natürlich wünschen wir uns alle, dass dieser Albtraum endlich zu Ende geht, dass es endlich ein Mittel gegen diesen Virus gibt, damit wir endlich wieder ganz normal im Kino, im Theatersaal, in der Ausstellung uns bewegen können, weil nämlich nur so funktioniert das mit der Kultur.
Sagt Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, über die Fördermittel der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, speziell für die deutsche Filmindustrie. Für die es heute aber auch eine gute Nachricht gab. Die Berlinale soll 2021, wie es heißt, physisch stattfinden. Und das mit einer Neuerung. Zum ersten Mal sollen Schauspielerinnen und Schauspieler in einer Kategorie ausgezeichnet werden. Weltweit hat die Kultur jedenfalls starke Einschnitte machen müssen. Großveranstaltungen sind nicht möglich. Viele Sommerfestivals finden dieses Jahr entweder gar nicht statt oder unter teilweise sehr eingeschränkten Bedingungen. Auch die Architekturbiennale in Venedig, eine der weltweit größten und einflussreichsten Architekturausstellungen, konnte nicht wie geplant im Mai stattfinden. Zuerst wurde sie auf August, dann auf nächstes Jahr verschoben. Der Titel passt in Pandemiezeiten, völlig unbeabsichtigt, weil von Corona bei der Planung noch nichts zu ahnen war. How will we live together? Wie wollen wir zusammenleben? Aber auch wenn die Biennale nun dieses Jahr nicht stattfindet, wollen wir heute darüber reden, warum man Architektur überhaupt ausstellen muss.
Endlich mal erklärt.
Das frage ich jetzt unseren Architekturexperten Nikolaus Bernau. Braucht man solche Großereignisse eigentlich?
Ich glaube auf jeden Fall, und zwar aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Das Wichtigste ist, es ist so eine Architekturbiennale, egal ob sie ganz groß ist oder ganz klein ist. Es gibt ja auch inzwischen Architekturtriennalen, also die alle 3 Jahre stattfinden. Das sind immer so Marktplätze der Ideen. Da kommen Architekten und Architektengruppen zusammen und natürlich auch die Bauherren, die Politiker und diejenigen, die sich mit Architektur beschäftigen und sehen auch zusammen, was ist Konkurrenz? Was machen die anderen? Das sind soziale Events, ist ganz klar. Man kommt eben auch zusammen, aber es werden auch Maßstäbe gebildet. Und diese Maßstäbe, die sind ganz wichtig, das finde ich, merkt man jetzt im Corona-Zeitalter ganz, ganz wichtig oder ganz stark. Einfach deswegen, weil zum Beispiel diese ganze Schwungarchitektur mit diesen großen Bewegungen, die irrwitzig teuer ist, die so um 2010 aufkam und bis heute ja sehr einflussreich ist, angesichts der aktuellen Zustände fast dekadent wirkt. Und solche Maßstäbe, die brauchen wir tatsächlich, deswegen lohnen sich solche Institutionen.
Jetzt ist vielleicht für jemanden, der nicht so vertraut ist mit Architektur, der kennt vielleicht die Architekturbiennale in Venedig, vielleicht auch noch die in Sao Paulo. Es gibt aber wahrscheinlich doch noch deutlich mehr. Wie viele gibt es denn inzwischen?
Das ist inzwischen gar nicht mehr so übersehbar, und zwar einfach deswegen, weil sich diese Idee, Architektur als Festival zu veranstalten, also die Stadt selbst zu zeigen, das hat sich sehr weit verbreitet. Das ging vor allem von Chicago aus. Chicago hat dann ganz früh schon in den 2000ern angefangen, seine eigene Stadtpolitik in Architekturfestival zu inszenieren. Auch in Berlin gibt es das inzwischen. Das sind eher so lokale Festivals. Da geht es dann ganz oft um sozialen Wohnungsbau, um Grünthemen oder um Gentrifizierung. Es gibt allerdings inzwischen auch sehr interessante nationale Festivals, die also aus den jeweiligen Städten heraus, es sind immer städtische Architekturfestivale, es gab nur einmal einen ganzen kurzen Versuch in Sachsen-Anhalt, auch über die Städte hinaus mal wenigstens eine internationale Bauausstellung auf die Region auszuweiten, aber eigentlich sind solche Architekturfestivals immer städtische Angelegenheiten und manchmal gibt es eben auch so nationale Versuche, also zum Beispiel in Rotterdam oder in Lissabon, in Oslo oder auch im estnischen Tallinn. Da geht man wirklich aus den Städten heraus und versucht zu zeigen, wie wirkt sich die internationale Welt auf uns aus und welche Sachen können wir aus der Welt heraus aufnehmen. Das wurde zum Beispiel in Tallinn im letzten Jahr ganz großartig gemacht, dass man da eben wirklich versucht hat, Design und Architektur zusammen zu haben und viele Diskussionsveranstaltungen mit der Architektur, mit der Bevölkerung, wie soll sich unsere Stadt weiterentwickeln und eben ganz viele Leute von draußen her eingeladen hat. Und dann gibt es selbstverständlich die von Ihnen erwähnten, aber ganz, ganz wenigen, ganz großen Architekturfestivals, wie eben die Architekturbiennale in Venedig oder in Sao Paulo.
Was macht die denn so besonders?
Ja, vor allem erstens, dass sie alle beide aus Kunstbiennalen herausgewachsen sind. Das heißt, sie haben von vornherein diesen internationalen Anspruch gehabt. Und sie haben auch von vornherein diese Idee gehabt des nationalen Wettbewerbs. Also da kommen Architekten oder Planer oder eben Künstler bei den Kunstbiennalen zusammen und wollen zeigen, wir können es besser als die anderen. Das ist ein Wettbewerb, der ist seit dem 19. Jahrhundert sehr üblich und der hat eine ganz große Treibkraft und eine ganz große Motivation auch, die dahinter steht, das wirklich besser zu machen. Dann ist sehr auffällig bei beiden, es gibt immer einen Hauptkurator oder eine Hauptkuratorin und die geben aber nur so ein Generalthema vor, in dem sich dann eben diese vielen Nationalausstellungen irgendwie integrieren müssen. Das kann teilweise ganz skurrile und überraschende Ergebnisse haben. Als etwa Rem Koolhaas vor etwa einem Jahrzehnt Chefkurator in Venedig war, hatte er gefordert, ja, denkt doch mal über das 20. Jahrhundert nach. Und zwar eigentlich mit der Prämisse, das 20. Jahrhundert ist gescheitert. Und dann zeigten diese ganzen Pavillons, wie großartig das 20. Jahrhundert in Costa Rica und in Belize und in Amerika und in Südafrika und in Nordafrika und in Asien gebaut hat. Das heißt, man hat niemals wieder vorher oder nachher solch einen großartigen Überblick bekommen über das Bauen des 20. Jahrhunderts. Und genau deswegen ist gerade Venedig und Sao Paulo eben auch so interessant. Auch Sao Paulo wurde erst bedeutend, als die Diktatur dort zu Ende war, weil es viel mit Debatte zu tun hat, viel mit Diskussion. Und deswegen sind bis jetzt alle Versuche Chinas, etwa in Shenzhen, eine ähnliche Biennale in Gänge zu bringen, einfach gescheitert, weil dort kann keine offene Debatte stattfinden.
Jetzt sind solche Biennalen doch genau und um viele Jahre im Voraus terminiert. Das ist ähnlich wie beim Sport, man soll sich nicht in die Quere kommen. Das gibt jetzt aber doch Probleme, oder, wenn die Architekturbiennale um ein Jahr verschoben wird in Venedig?
Also wenn Venedig verschiebt, dann gibt das ganz erhebliche Probleme. Sao Paulo hat jetzt darauf reagiert, indem sie einfach die Kunstbiennale um fast anderthalb Jahre verlängert haben. Die läuft nämlich jetzt und die ist jetzt verlängert worden bis Ende 2021. Das ist übrigens eine wohl sehr interessante Kunstbiennale, die sich mit den Folgen des Kolonialismus für Südamerika auseinandersetzt und hat dadurch sozusagen wieder den Sprung in den alten Rhythmus, in dem einen Jahr Biennale Venedig, in dem anderen Jahr Sao Paulo, gefunden. Großes Problem wird das auch für die ganzen zwischengroßen Festivals, die ja deswegen oft in Triennalen stattfanden, also in Dreierabständen, wie zum Beispiel in Lissabon, weil die befinden sich jetzt in einer Situation, wo sie nicht genau wissen, wo sollen sie sich eigentlich orientieren, wo ist die Konkurrenz und vor allen Dingen, welche Architekten kriegen wir noch? Weil das ist ja auch ein Riesenaufwand für die einzelnen Architekturbüros, sich dort darzustellen oder für die Stadtverwaltung etc. Die haben einen langen Vorlauf, das kostet sehr viel Geld. Im Normalfall können die das nicht zweimal pro Jahr machen. Und deswegen, gerade die mittleren werden da wirklich, Festivals werden bestimmt Probleme kriegen oder haben jetzt Probleme. Die ganz kleinen, für die ist das vollkommen egal, wie Berlin oder vor allem Rotterdam oder sowas. Das sind Sachen, die finden vor allem im lokalen Maßstab statt.
Endlich mal erklärt Nikolaus Bernau über den Sinn von Architekturbiennalen. Ohne natürlich zynisch sein zu wollen, wird auch in der Kultur versucht, der Corona-Krise einen Sinn abzugewinnen. Das Motto der Architekturbiennale, wie wollen wir zusammenleben, gewinnt durch die Pandemie nochmal eine ganz neue Bedeutung. Das konnte der Kurator der Venedig-Architekturbiennale, der libanesische Architekt Hashim Sarkis, letztes Jahr noch nicht wissen, als er die Ideen vorstellte, die diese Biennale leiten sollen und die sich mit den Theorien des deutschen Soziologen Ulrich Beck auseinandersetzen.
The writings and concepts of the late German sociologist Ulrich Beck, who argued that we live in a risk society, a society that has increasingly become aware that it lives in danger of its extinction or potential extinction, annihilation by its own methods. Crises such as the nuclear crisis, the climate, are human-made.
Hashim Sarkis, der erklärt, dass Ulrich Beck sagte, wir leben in einer Risikogesellschaft, in einer Gesellschaft, die sich immer mehr bewusst wird, dass sie Gefahr läuft, auszusterben, die sich mit ihren eigenen Methoden auslöscht. Die nukleare Bedrohung und die Klimakrise sind menschengemacht. Das also das Thema der Architekturbiennale in Venedig, die nun nächstes Jahr stattfindet. Und genau diese Überlegungen finden zurzeit in fast allen Kultursparten statt. Auch das Freitag in Berlin gestartete Festival Tanz im August sucht nach neuen Formen des Zusammenseins, wie Leiterin Virve Suutinen im Vorfeld sagte. Schon im Mai wurde das eigentlich geplante Programm abgeblasen, weil viele Künstlerinnen und Künstler ihre Teilnahme nicht mehr zusichern konnten. Nun gibt es eine Online-Ausgabe und Outdoor-Veranstaltung. Elisabeth Nehring mit einem ersten Eindruck von dieser Special Edition von Tanz im August.
Heben Sie Ihre rechte Pfote. Kreuzen Sie die rechte über Ihre linke Pfote. Setzen Sie das Überkreuzen fort. Rechte Pfote über die linke, linke über die rechte.
Die Anleitung, die wir bei der Performance Zerstreuung überall des Hamburger Künstlerinnenkollektivs Ligna bekommen, ist einem besonderen Tierverhalten abgeschaut. Tiere, die sich in Käfigen nur auf engem Raum bewegen können, wiederholen dieses rechts, links, Stunde um Stunde, Tag für Tag. Das stereotype Tierverhalten ist das Einzige, was ihnen bleibt, lernen wir als Publikum bei diesem Radioballett, das am zweiten Tag dieser Tanz im August-Ausgabe auf dem Hof der Weddinger Uferstudios stattfindet. Der große Platz zwischen den inzwischen wieder genutzten Tanzstudios ist voller Menschen mit großen Kopfhörern und fast alle knien auf dem Asphalt, um sich für wenige Minuten so zu bewegen wie Kühe in einem zu engen Stall. Das Performance-Kollektiv Ligner hat in den letzten Monaten verschiedene Choreografinnen aus der ganzen Welt gebeten, Bewegungsanleitungen zu entwickeln und daraus ein kluges, melancholisches und auch poetisches Audiostück über körperliche Einschränkungen, aber auch Freiheiten entwickelt, aus dem das mitmachende, mittanzende Publikum wiederum eine kollektive Choreografie werden lässt. Es ist die einzige Performance dieses Eröffnungswochenendes, zu der wir überhaupt live erscheinen müssen, wenn wir sie nicht verpassen wollen. Alles andere kann auch vom heimischen Sofa oder vom Liegestuhl beim Public Viewing vor dem Hau 2 verfolgt werden. Hinzu kommen William Forsythes choreografische Spielanleitungen, die auf Schildern rund um das Theater an Straßenecken platziert sind und zu einfachen Übungen auffordern, wie zum Beispiel sich 19 Schritte von einer Bank zu entfernen, dann mit geschlossenen Augen rückwärts zurückzukehren und sich hinzusetzen. So richtig mitmachen möchte hier aber niemand. Und auch beim restlichen Programm fällt es schwer, wirklich einzusteigen. Aus dem mit einigem technischen Aufwand eingerichteten Filmstudio, charmant als HauTV betitelt, werden Eröffnungsreden, Gespräche und Filme in den Äther gesendet. Virve Suttinen, die Tanz im August seit einigen Jahren wieder zu einem Anziehungspunkt für ein breites Publikum gemacht hat, spricht mit dem anwesenden Ole Frahm vom Performance-Kollektiv Ligner über künstlerisches Arbeiten in Corona-Zeiten und moderiert Gespräche mit Künstlerinnen, die in ihren Wohnzimmern in New York und Sydney sitzen. Die Choreografinnen Victoria Hunt und Emily Johnson, die stark in ihren jeweiligen indigenen Communities in Amerika und Australien verwurzelt sind, reflektieren im Rahmen indigener Perspektiven auf Kunst und Aktivismus zum Beispiel die Traditionen ihrer Vorfahren und ihre Selbstermächtigungsstrategien als Künstlerinnen. Für alle, die ihre Arbeit und den Kontext nicht kennen, bleibt der Nachvollzug jedoch schwierig, nicht nur wegen der mitunter schwächelnden Akustik. Was sich in all den Online-Performances und Zoom-Sitzungen der vergangenen Monate offenbarte, wird an den ersten beiden Tanz im August-Tagen einmal mehr deutlich. Es gibt einfach keinen Ersatz für physische Präsenz. Genau deswegen hat sich Virve Suttinen entschlossen, keine Tanzproduktionen online zu präsentieren, sondern die vom Festival eingeladenen Künstlerinnen aufgefordert, kleinere oder größere Digitalformate zu entwickeln. Vielleicht werden wir also in den nächsten 8 Tagen noch die ganz große Überraschung erleben. Fürs Erste aber gilt, dieser Ansatz ist künstlerfreundlich gedacht, aber nicht unbedingt ein großer Gewinn für das lokale Publikum.
Elisabeth Nehring über die Online-Ausgabe des Festivals Tanz im August. Und wie immer am Schluss die Kulturmeldung und die hat heute Katja Lückert.
Zitate aus der europäischen Hoch- und Popkultur, also zum Beispiel ein Gedanke von Hannah Arendt oder eine Liedzeile der Beatles, wurden auf 6000 Holzklötzen in der Originalsprache, aber auch in der Übersetzung eingraviert. Diese Klötze bilden eine Wandinstallation, die ab heute in 10 europäischen Ländern zu sehen ist. Den Anfang macht in den nächsten 3 Tagen Posen in Polen, danach ist Danzig und dann Thessaloniki an der Reihe. Die Wand, die auch den Beinamen Verschwinden Wand trägt, weil es den Betrachtern erlaubt ist, die Holzklötze mit nach Hause zu nehmen, ist Teil des offiziellen Kulturprogramms der Bundesregierung anlässlich der deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Die interaktive Wandinstallation geht zurück auf eine Idee der Künstlerin Maria Jablonina. In Berlin können sich jetzt auch kleine und mittlere Kulturbetriebe mit mindestens zwei Beschäftigten um Corona-Soforthilfen aus Mitteln des Berliner Senats bewerben. Der Jahresumsatz der Unternehmen dürfe dabei 10 Millionen Euro nicht überschreiten, teilte die Berliner Kulturverwaltung mit. Damit können nun auch die kleinteilige Kulturszene unterstützt werden, erklärte Kultursenator Klaus Lederer. Übermorgen beginnt das Kunstfest in Weimar. Das Festival für zeitgenössische Künste wird trotz Corona, muss man ja immer dazu sagen, bis zum 13. September 60 Produktionen, Ausstellungen und Vorführungen an verschiedenen Spielorten, auch in einem neu gegründeten Autokino, präsentieren. Vieles habe man umplanen oder verschieben müssen, erklärte der künstlerische Leiter des Kunstfests Rolf Hemke. Manche Produktionen seien unter den nötigen Hygiene- und Abstandsauflagen nicht durchführbar gewesen, so musste etwa die Uraufführung der Oper Electric Saint auf 2021 verlegt werden. Wir werden in Kultur heute in dieser Woche auch über das Kunstfest Weimar berichten. Und der Philosoph Wolfram Eilenberger sieht den künftigen Fußball ohne Stadionfans. 80-90% der Fußballfans seien keine Stadionfans, sondern Fernsehfans. Bei ihnen sind die Einbußen vermutlich nicht so hoch. Es sei auch absehbar, dass man den Soundteppich und die Geräuschkulisse künftig digital simulieren kann. Als Fernseherlebnis kann sich der Fußball, und das mag eine traurige Erkenntnis sein, so Eilenberger, wohl vom Stadionfan emanzipieren.
Katja Lückert mit den Kulturmeldungen. Der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist wahrscheinlich vergiftet worden, sagt die Charité in Berlin. Mehr dazu in den Informationen am Abend nach den Nachrichten mit Silvia Engels. Mein Name ist Anja Reinhardt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.